Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, Tau.
Schall und Rauch, sind ihr alle knusprig? wir sind, glaube ich, oder ich fühle mich ziemlich gerädert.
Ich finde es so geil, dass im Podcast-Studio gerade so warm ist. Ich habe so das Gefühl, ich könnte die Decke noch einmal so um mich herumnehmen. Ach. Und noch mal ein bisschen herliegen.
Heute ist irgendwie, habe ich auch gefunden, ist es ein bisschen hart gewesen. Aber ich bin irgendwie, wie wenn so, ich weiß auch nicht, wie wenn so eine Thai-Masseuse mir auf dem Rücken rumgeklettert wäre gestern. Aber nicht, irgendwie nicht entspannend, sondern, nein, ich habe zwei Tage jetzt in so einem Hasenstall verbracht. Lach nicht!
Der scheiß Hasenstall. Also vielleicht kurzer Rückblick für die Leute, die das nicht wissen. Wann ist das gewesen, Manu? Irgendwie vor den Sommerferien, ja. Oder? Habt ihr Häsli bekommen?
Genau, genau.
Und ich bin mit dem Velo zu dir gefahren. Oh, und wir haben, Achtung, einen Prototyp für einen Hasenstall gebaut.
Ja, genau.
Wo sobald ich verschwunden bin, von dir und deiner Frau, wieder komplett auseinandergenommen worden ist und ganz neu aufgebaut. Und jetzt haben wir wieder dran rumgebastelt.
Ja, genau. Wir hätten den Hasenstall müssen winterfest machen bei diesen Temperaturen.
Nehmt doch die Huren Häsli einfach rein, Mann. Haben wir keinen Keller.
Die Häsli wären sonst verfroren. Jetzt haben wir den ganzen Innenausbau rausgeschissen und haben das Teil nochmal neu bestückt mit Zwischenböden und Wärme abdichtetem Hasen-Innenstall.
So ein Fritzenhaus für Häsli, weißt du?
Genau.
So Zwischenböden und versteckten Kammern.
Hey, es hat kein Ende genommen. Nein. Meine Frau hat das super sensationell mit 37 Plänen zum Innenausbau vorbereitet. Und dann haben wir Samstag, Sonntag wirklich vom Morgen bis zum Abend. Haben wir einfach,
wenn du deine Frau so lobend erwähnst, ja, in einem Podcast, dann musst du irgendetwas verbockt haben im Aufbau von diesem Hasenstall.
Nein, ich habe nichts verbockt. Ich befürchte einfach, meine Stimmungskurve ist mit der Zeit exponentiell in den Keller gefallen, oder? Ich bin am Sonntagnachmittag, bin ich mit schwieligen Händen in dem verfluchten Stall hinein, habe von drei saftigen Hasenbraten geträumt, yeah, und mich gefragt, warum ich da mit dieser Tackerpistole die keine dumme Gitter, wie sagen wir, das Hasengitter da an die Pfähle antackern.
Was ist jetzt so ein Dings gehabt, wo man so kann, wie heissen die, so Postage?
Ja, so eine Postage-Pistole, okay. Ist recht geil. Ja. Aber ich sag dir, hey, ich kann einfach nicht mehr können am Schluss. Aber es war herzig gewesen, gestern Abend, ich bin ja dann weg gewesen, kann dir noch erzählen, aber gestern Abend haben wir dann die Hasen das erste Mal reingelassen. Und die Kinder haben dann berichtet und so, die sind quasi, die haben dort the time of their lives gehabt, die sind in dem neuen Käge rumgesprungen.
Also die Kinder jetzt oder die Hasen?
Nein, die Hasen,
okay.
Die Hasen haben aber dann sofort mit einem Satz den neuen Innenausbau erklommen und probiert, sich bei dem Wellblechdach oben durchzudrücken.
Ich glaube, deine Kinder haben das irgendwie zu wohlwollend interpretiert. Ich glaube, sie haben gedacht, oh, schau, die Häsli spielen. Die Häsli hat eigentlich einfach gedacht, oh, scheiße, Mann, jetzt haben wir so einen geilen Fluchtplan gehabt aus dem alten Ding, jetzt haben sie es verstärkt.
Raus,
wie kommen wir hier wieder raus?
Nein, es ist wirklich, wir haben dann gemerkt, ja, die drücken sich aus jeder Ritze raus. Und dann hätte die Frau müssen bis zum Abend spät noch irgendwelche zusätzlichen Abdichtungen vornehmen, damit die Hasen zur Nacht nicht flüchten. Oder der Marder nicht reinkommt, weil wo Hasen rauskommen, kommen auch Marder rein, oder?
Aber eigentlich kann man schon sagen, das Projekt Häsli ist eine klassische Lose-Lose-Situation.
Ja,
also ich meine, die Hasen werden nicht bei dir sein und du möchtest keinen Hasenstall bauen. Also eigentlich haben die zwei haben eingeschaut, oder?
Im Prinzip muss man sagen, Hasen sind Fluchttiere. Und das sagt eigentlich schon alles.
Alles, oder? Sie möchten nicht in einem Stall leben.
Die werden nicht
in einem Winterfest.
Nein, sie sind tatsächlich zutraulicher geworden in der letzten Zeit. Ja. Und die Kinder haben...
Ich glaube, sie verstehen sich so als ein Führungsopfer. Und das, was du zutraulich findest, ist so eine Art Stockholm-Syndrom.
Stockholm-Syndrom, ja genau. Sie schmiegen sich langsam an ihre Entführer. Ja, ja, wie auch immer. Unsere Kinder haben eine sehr Herzensbeziehung aufgebaut zu diesen Hassen. Von dem her habe ich das jetzt...
Es ist ja schön, Liebe kann huren einseitig sein.
Ja, genau. Ich habe das jetzt als Einsatz für Kinder und Familie verstanden.
Aber jetzt so deine persönliche Einschätzung. Sind Hasen überhaupt liebesfähig? Also weißt du, ich weiß nicht, haben die das einmal gesagt, kann Häsli Sex haben?
Nein.
Ja, das ist irgendwie so, wenn du als Teenager zu viel so Pornos geschaut hast, dann hast du irgendwie das Gefühl, dass das Ganze irgendwie so funktioniert wie ein Presslufthammer.
Ja, so das hydraulische Sexualverständnis. Genau. Ja.
Und Häsli praktizieren das ja etwa so.
Ja, unsere sind kastriert. Wir haben das.
Was haben die mit denen gemacht? Stell dir mal vor.
Was haben die mit denen gemacht?
Ich meine, die holen so arme Fluchttiere, schneiden ihnen
Genitalien
weg und sperren sie in so eine Babystube im Garten.
Ja.
Also, wo sie die ganze Zeit Angst haben, dass irgendein Mart kommt oder dir wieder irgendwie Sicherheitsmassnahmen einführen in ihrem Gefängnis.
Also, wenn man sie so framed, wäre es schon ein Fall für die Tierschutzbehörde. Ja, das stimmt. Mal. Aber wir, in Tat und Wahrheit, glaube ich, tun wir uns überdurchschnittlich um die Hasen kümmern. Und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr das Wochenende einfach von morgen bis abend aufgeopfert für irgendetwas, wo vor einem halben Jahr noch kein Thema war. Also, ja. Aber zu Abend bin ich an einem Konzert. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr an einem Konzert gewesen. Ich habe dich eingeladen, du hast es geschmäht.
Nein, ich habe es nicht geschmäht. Das ist ein starkes Wort. Du hast mich am Samstag zu oben, hast
ja,
du mich
gefragt,
ob ich am Sonntag, ja, am Samstag zu oben um 11 Uhr schickst du mir eine Sprachnachricht, ob ich am Sonntag zu oben mit dir nach Luzern komme.
Ja, ich weiss.
Und ich wäre ja wahnsinnig gerne kommen.
Nein, es war kurzfristig gewesen und es ist ein ganz spezielles Erlebnis geworden. Ronan Keating ist im KKL Luzern hat gespielt mit einem 70-köpfigen Symphonieorchester. Und ein guter Freund von mir, langjähriger Freund, der Jazzpianist ist, der war dort im Symphonieorchester an der Keys gsi, oder?
Krass.
Der hat dort gespielt und hat dann ganz günstige Tickets, das hat irgendwie fast 200 Stutz gekostet, das wow. Ticket. Und hat ganz günstige Tickets auf die Seite getan. Und mich gefragt, ob ich mitkommen will. Und dann bin ich mit zwei Freunden, sind wir dann dort rausgefahren. Es ist wirklich noch eindrücklich gewesen, so einen Typ zu sehen, performen, mit einem 70-köpfigen Orchester im Rücken.
Wie machen die das? Weißt du, üben die das irgendwie ein paar Wochen?
Hey, ich muss im Fall
alle so hure hochbegabte Musiker, die sagen, ja, wir kennen ja diese Sachen.
Nein, also, wahrscheinlich nicht. Ich muss den Freunden mal fragen, wie sie das tatsächlich dann gemacht haben mit dem Ronan Keating, weil der wird ja nicht wochenlang dort gewesen und das geübt hat. Die haben wahrscheinlich irgendwie eine Probe gehabt und dann ist es losgegangen. Aber das Orchester selber, da hat natürlich der Dirigent, hat es mit arrangiert, da hat man natürlich, weiß auch nicht, hunderte von Seiten mit dem Arrangement gehabt und alles, da hast du ja jedes Lied müssen komplett neu erfinden für Symphonieorchester, oder? Die haben das wahrscheinlich ewig geübt, oder? Das ist jeder Ton ist gesessen, oder? Das ist schon beeindruckend gewesen, oder? Und ich habe dann gemerkt, es ist noch bitter, es ist eine Erinnerung an mein fortgeschrittenes Alter, das ganze, Konzert ist im Rahmen vom sogenannten Retro-Festival.
Retro-Festival.
Das habe ich schon noch bitter gefunden.
Am Retro-Festival.
Die Musik, die ich noch kenne vom Radio, dass die inzwischen unter Retro-Festival läuft. Und ich habe meiner Frau gesagt, ja, also, der hat ja schon ein paar Hits gehabt, die vor wenigen Jahren noch im Radio gelaufen sind. Und meine Frau sagt dann so, Schatz, das sind vor 20 Jahren.
Hey, aber Manu, das ist mir passiert. Ich habe ein Auto gehabt von meinen Eltern und bin von Lausen nach Bern gefahren und habe einfach halt mich gar nicht ums Radio gekümmert. Also weißt, irgendwie ist es einfach an gewesen und ich habe nicht gemerkt, dass ich DRS1 los.
Oh.
Weil das ist meine Musik gewesen, die dort gelaufen ist. Und ich habe mich gefragt, wird das jetzt irgendwie so langsam aus dem SRF3-Land verdrängt? Also weißt, Virus habe ich gar nicht geschafft, der Anschluss. Das ist
ja,
klar.
Ja, ja.
Aber so SRF3 ist irgendwie schon so mein Sender.
Schon,
das,
oder?
Das liebe ich, das höre ich immer. Und ich habe mich jetzt angefangen zu fragen, hey, vielleicht, ich gehe jetzt auch stramm gegen die 40. Bei 38. Jetzt
SRF 1 Hörer.
Ja.
Regionaljournal.
Du bist so, du läufst auf 50 zu. Hast du noch SRF 3 gelost oder bist du schon lange SRF 1?
Also, freches ich. Ich habe noch nie SRF 1 gelost, außer für Nachrichten vielleicht. Aber ich, ich los jetzt als jemand, der seit 20 Jahren im Raum Basel wohnt, los ich Basilisk, oder?
Das ist okay,
bei mir so der
ja,
Standardsender. Ja, ich bin eh nicht so, ich bin ja mehr so der Spotify-Playlist-Hörer als der Radio-Hörer. Ich bin da nicht so, ich bin da nicht so radioaffin. Mich stören dann die ganzen Moderationen und
Nein, das stören mich immer. Mega gern. Ich habe immer das Gefühl, wir gehören irgendwie alle so ein bisschen zusammen.
Ja, gut, das Gemeinschaftsgefühl, wo der Radio, das Radio noch stiften kann, stimmt das.
Also das ist für mich auch wirklich so, weißt du, Fernsehen müsste es für mich gar nicht mehr live geben, außer Fußball. Aber sonst brauche ich das überhaupt nicht live. Ich schaue die Sachen immer nur nach, wenn es ein Fußballmatch ist. Aber Radio, das hat so eine Qualität, dass es live ist.
Ja, aber das Problem ist, wenn du dann in der Hitparade ein paar Songs hast, die du einfach verabscheust, und das ist bei mir immer mal wieder der Fall, die laufen einfach Heavy Rotation, die kommen einfach alle halbe Stunde, dann ist es einfach unerträglich.
Ja, aber das ist eben, wie du Basilisk los ist und nicht SRF 3.
Meinst
du? Ja, wirklich, das ist ein mega Unterschied. Also ich kenne das auch so von Energy.
Ja, Energy los ich auch viel.
Immer Energy gelost. Und dort kommt das Zeug ja irgendwie so, ich sage jetzt mal, alle 90 Minuten kommt der Song wieder.
Ja, mindestens.
Mindestens, oder?
Mindestens.
Und das passiert garantiert nicht bei SRF Day.
Ah, okay. Okay. Ja, gut. Also, jedenfalls habe ich dann gemerkt, das muss ich jetzt gleich noch sagen, es gibt doch einen von den bekanntesten Songs von Ronan Keating, wo, glaubst der Filmsong war zu dem Liebes- Schnulzenfilm mit Julia Roberts und
Hugh. Was, Nothing Hill, oder was
ich ist glaube,
okay.
Oder? You say it best when you say nothing at all. Und ich habe den wieder so ein bisschen gelost und habe dann gedacht, hey, man kann den ja verschieden auffassen, aber als Hymne für die feministische Bewegung eignet er sich sicher nicht. You say it best. Du sagst es am besten, wenn du gar nichts sagst. So,
ja, ja.
So, das ist doch so richtig so voll das Paternalistische. Komm, Schatz, sag nichts, schau einfach hübsch.
vor allem the smile on your face, oder? Wo kommt einfach, hey, lach.
Ja, genau, lächeln. Look, nicht reden, einfach lachen. Scheiße, Mann. Ja.
Aber ich find's erstaunlich, dass nach nur 2 Jahren RefLab diese Sachen fangen noch auffallen.
Gell, ich bin schon irgendwie so in dem, wie sagt man dem, in dem Geistesstrom von
schon, oder?
Sensibilität und. Ja.
Also, was hat dich dort so geprägt? Also, was hat dich so sensibilisiert?
Was, in diesen 2 Jahren?
Ja.
Ach, ich weiss nicht.
Dass du so Sachen merkst jetzt? Ist das Fabienne gewesen mehr? Oder? Sind das die Hörerinnen, die geschrieben haben, dass sie nicht mehr hören wegen dir?
Oder? Ja, genau. So die
Birgit Matthäusch vielleicht bei Popcorn.
Also, sie hat mir wirklich sehr geholfen, muss ich jetzt sagen. Also, im allerbesten Sinn. Von ihr habe ich mega viel gelernt in dieser Hinsicht. Aber natürlich auch von irgendwie zu merken, dass jetzt da die Fettnäpfchen ein bisschen anders verteilt sind als in meiner früheren Bubble.
Und du hast viele von denen getroffen.
Ja, ja, ich habe gemerkt, meine Füße sind jetzt noch ölig. Ja,
genau. Also man kann so sagen, ein Jahr lang bist du rumgelaufen und hast gesagt, wer hat überall die Fettnäpfchen da hergestellt? Das ist ja völlig am falschen Ort. Und jetzt merke ich doch mit einer gewissen Virtuosität,
ja, genau,
tänzelst du um die herum.
Ja, ich kann sie jetzt bespielen. Ja, ich kann es bespielen. Ja,
und ich meine, das ist natürlich so der Trick, oder, den wir haben, dass Männer, wir müssen nachher einfach einen anderen Mann haben, wo wir können sagen, der ist noch weisser und noch älter als wir, also der Ron Keating.
Ja.
Und dann sagen wir einfach, du Arsch, hast im Fall einen Text, der gar nicht geht.
Hey, aber das war im Fall noch schlimm gewesen, zum herauszufinden, der ist 77 und der ist ein Jahr jünger als ich, der Ron Keating.
Oh nein!
Das ist bitter gewesen. Ich habe mal zumindest im Konzert gedacht, jetzt muss ich mal googeln, wie alt der Sack ist.
Aber ich finde, du siehst wirklich jünger aus als der Ron Keating. Doch, Manu,
ja,
doch.
Weiss nicht. Ja, okay, danke.
Nein, wirklich. Ich finde sowieso, du hast dich wahnsinnig gut gehalten für dein Alter.
Ah ja.
Ja.
Ah, das ist aber jetzt ein schönes Kompliment.
Du, aber ganz anderes Thema. Heute geht es wieder los für unsere Kleinen. He?
Ja.
Die haben wieder Schule.
Ich kann nur ganz rasch noch einen Tschüss sagen. Sie sind gerade aufgewacht, als ich aus dem Haus bin. Und sind eigentlich, glaube ich, insgesamt guten Mutes. Aber sie haben die Ferien schon sehr gern.
Nein, also meine Kinder haben die Ferien auch sehr gern und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Ferienzeit jetzt auch gehabt. Sie haben sogar noch eine Woche gehabt mit den Grosseltern.
Ah, ja, genau.
Und so, und das war wirklich ganz, ganz toll gewesen für sie. Sie sind mega, mega aufgestellt. Aber sie haben gestern beide gesagt, sie freuen sich wieder richtig auf die Schule.
Ah ja.
Ja,
ja, unsere Tochter freut sich auch einmal auf Begegnungen und sie hat irgendwie, freut sich sogar manchmal auf die Lehrer. Und unser Sohn ist so wirklich so, er ist so, nein, komm, schiss mich an und so, nein, bitte nicht. Und
okay.
So. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es ist dann schlussendlich nicht ganz so schlimm, wie er einmal tut. Vielleicht ist er auch einfach zu cool zum Zugeben, dass die Schule nicht nur scheiße ist.
Vielleicht ist er auch einfach so ein Typ, weißt du, der so ein bisschen muss sagen, es schießt mich an und aus dem irgendwie seine Energie zieht.
Ja, ja, ah, ja, gut, das ist eine gute Erklärung. Ja, kann sein. Kann sein, aber...
Welchen Jahrgang hat dein Sohn?
2010.
2010?
Ja.
Weißt du, was das bedeutet?
Mm-mm.
Er gehört zu der Generation Alpha.
Ah, das ist jetzt die neueste, gell? Nach XYZ, jetzt sind wir wieder beim Alpha.
Ja, warte, ich muss gerade schauen, ob ich das finde. Kannst du etwas weiterreden? Such. Ah, da.
Das sind doch schon die verhaltensauffälligen Kinder,
oder? Genau, es gibt eine Studie aus Deutschland. Es gibt eine Studie aus Deutschland. Und es ist im 20 Minuten ein Artikel. Helikoptereltern machen Kinder der Generation Alpha unglücklich.
Okay.
Ja. Aber jetzt schnell ernst. Es geht darum, sie haben dort, schnell, dass ich die Zahlen gerade richtig habe. Sie wollten herausfinden, wie steht es eigentlich um die Generation seit 2010.
Ja.
Und sie sind zu einem ganz, ganz schütteren Bild gekommen.
Oi, oi. Ja.
Also, schau jetzt mal, nur 7% der Kindergärtlerinnen und Kindergärtler, wir reden jetzt über Deutschland, also nicht irgendwie Wallis oder so,
okay,
reden so deutlich, dass Betreuerinnen keine Auffälligkeit feststellen.
Okay.
Beherrschung von der Grammatik ist bei 78% dieser Kinder auffällig. Im Kindergarten sind 87% der Kinder so, dass man sagt, oh, das ist motorisch auffällig. Motorisch auffällig. Das ist so, ja. Das ist recht ernst. Beim Schliessen von Freundschaften zeigen 67% der Kinder Auffälligkeit und beim Lösen von Konflikten sogar 73%.
Scheiße, sorry, wenn ich lache, aber.
Hey, und 56% der 4- bis 5-Jährigen zeigen kein, Achtung, jetzt kommt's, altersentsprechendes vertieftes Spielen.
Mhm.
Jetzt habe ich zuerst gedacht, shit, hey, nein. Ich meine, wer soll je unsere AHV finanzieren?
Genau.
Werde ich je irgendwie Grossvater?
Das ist ein Horrorszenario. In 12 Jahren stimmen die alle ab, oder?
Ja, genau. Aber jetzt die beruhigende Nachricht. Weißt du, woher kommen die Zahlen? Sie haben 1231 Lehrkräfte gefragt, die in einem anonymen Fragebogen haben Auskunft geben über das. Und ich meine, das ist ja etwa so. Also weißt du, jetzt sagen wir mal, dein Auto ist okay, oder? Und es fährt und es macht keine komischen Geräusche, oder? Ja, wenn du jetzt in die Garage gehst und fragst, hey, ist das Ding 100% okay? Dann kannst du ganz sicher sein, die Garagist findet etwas. 100%.
Ja, ja.
Das ist so, wie wenn du zum Naturarzt gehst, der findet auch immer irgendetwas, oder? So, okay. Der Schulmediziner findet so, ja, er läuft ja noch, hey, geh wieder heim, ich habe genug zu tun, oder?
Ja.
Naturarzt findet garantiert etwas.
Ja, der merkt irgendwie, dass du deine Chakras nicht in einer Linie hast, oder? Keine Ahnung.
Oder? Und wenn man jetzt natürlich Kindergärtler und Lehrpersonen fragen, ob sie Auffälligkeiten feststellen. Ich meine, das ist ja denen ihr verdammter Job, dass sie das Ganze... Also früher haben Lehrpersonen müssen Kinder lernen lesen und schreiben, oder? So auf der Primarstufe mindestens. Das ist ja jetzt eigentlich so ziemlich abgelöst worden durch das, dass sie müssen Verhaltensauffälligkeiten dokumentieren und Förderpläne machen für die Kinder.
Ja, ja, ja.
Also so, ja, und alles ganz individuell. Und dann wäre es ja quasi wie, du wärst ja eigentlich im falschen Job, wenn du nicht würdest sagen, die haben alle grosse Probleme.
Ja, ja, ja. Ja, ich finde es eigentlich auch eher beruhigend, dass Lehrpersonen, Pädagoginnen, Pädagogen für die Einschätzung zuständig sind. Sonst hätte man wirklich müssen sagen, die Generation Alpha, die müsste eigentlich Generation Beta heißen. Für Behinderte.
Achtung! Achtung! Kesseli, Manu, Kesseli!
Ja, das war jetzt der Franken wert gewesen.
Oder wie viel lieber?
Oh, ja, das war der 5 lieber wert gewesen, aber egal. Es ist ja nicht so offenbar. Also, gut.
Nein, und weißt du, Manu, ich finde eben so krass, was, dass man dort überhaupt abfragt. Ich sage, das sagt viel mehr über unsere Erwachsenenwelt als über die Generation Alpha. Also, So eine Frage muss ja dann quasi wie lauten: Stellen Sie bei den 4- bis 5-jährigen Ihnen anvertrauten Kindern eine altersentsprechend entwickelte Kompetenz zu vertieftem Spielen fest?
Hm. Ja, ja.
Ich meine, wer, stell dir mal vor, altersentsprechend vertieft spielen. Hast du dich je gefragt, ob deine Kinder altersentsprechend vertieft spielen? Oder was sind eigentlich die huren motorischen Auffälligkeiten, weißt du, was sie dort haben? Ja. Heisst das zum Beispiel, sie können nicht Schuhe binden? Das ist mir eh aufgefallen. Meine Kinder haben huren Sport gelernt, Schuhe binden. Das haben wir irgendwie im ersten Kindesjahr gehabt.
Ja, ja,
dort
ja,
haben wir gelernt, Schuhe binden. Hast du irgendeinen so einen Karton gemacht, dann hast du so einen Faden gehabt und hast ja, Schuhe gebunden. Ja, ja. Hey, meine Kinder sind irgendwie 7 geworden und haben nicht können Schuhe binden.
Ja gut, also das ist vielleicht auffallend, aber jetzt motorisch gestört ist jetzt das noch nicht, oder? Das
gestört, Achtung, das ist, wir sind nur am 2. 5 lieber.
Okay. Ja, also es ist, ich glaube schon, das ist vor zu einer gewissen Pathologisierung von Kind, wenn du so dran angehst. Ich meine, ich habe mich ja auch schon aufgeregt im Kindergarten, ja, wo wohlmeinende Lehrpersonen müssen Fragebögen ausfüllen und die sind ihnen ja auch vorgegeben worden. Das ist ja, man kann ja dann zu ihrem Schutz sagen, viele haben selber die Augen verdrüllt beim Ausfüllen, aber da werden Kompetenzen verlangt von diesen Kindern, weisst du? Ja. Dann musst du von einem 4,5-jährigen, 5-jährigen Kindergärtner musst du irgendwie beurteilen, wie steht es um seine Problemlösungskompetenz, ja, um seine Methodenkompetenz. Ja. Und sie denken, genau. What the f... Ja. Sie spielen mit riesigen Bauchklötzchen, weisst du? Weisst du,
ich kann mir es genau vorstellen. Jetzt haben wir hier, ich meine, es klingt ja wirklich schlimm, im Schliessen von Freundschaften haben 67% von den Kindern zeigen sie Auffälligkeiten. Ich glaube das nicht im Fall. Ich glaube das nicht. Weil, also, wenn ich mich so umschaue, bei den Kindern, die ich kenne, also bei den Kindern, die mit meinen Kindern zu tun haben, dann schliessen die einfach Freundschaften und lösen es wieder auf und es ist ein mega Drama und am nächsten Tag ist alles wieder toll und, also, das ist doch irgendwie einfach völlig normal und ich glaube irgendwie, dass Erwachsene einfach zum Teil vielleicht gar nicht verstehen, wie dort so Beziehungsdynamiken und Sachen laufen.
Ja.
Und nachher dann irgendwie hergehen, natürlich wird doch jede Primarlehrerin und jeder Primarlehrer wird doch irgendwie sagen, ja, ich würde mir amigs wünschen für den Felix, dass er ein bisschen offener auch auf die zugeht, die vielleicht noch niemand haben zum Spielen. Also ich gebe ihm jetzt dort mal 8 von 10 Punkten, oder? Ja, und wenn nachher so ein Kind bist wie ich, wo vielleicht, dem, wo nicht mitmacht, auch noch ein bisschen hänselisch oder so, dann bist du schon auffällig.
Jetzt sind wir sehr, sehr nah an dieser Geschichte, wo du andere mit Kolleginnen in der Klasse.
Das ist eine Geschichte, die nicht so die.
Siehst du jetzt? Also da zahle ich dann gerne nochmal einen 5 Lieber an, als dass ich so Geschichten. Ja, nur, also wir lernen es jetzt. Das ist,
nein, aber ich wollte gleich noch etwas sagen, was jetzt passiert, oder, mit dieser komischen Umfrage. Wo, ja. Übrigens, man muss auch sagen, die ganzen Fragen, die diesen Expertinnen und Experten sind vorgelegt worden, die werden nicht einmal veröffentlicht. Also du weißt nicht einmal, wie suggestiv, dass das irgendwie gefragt wird oder so. So. Und jetzt passiert so eine hure komische Verknüpfung. Jetzt heisst irgendwie, der Studienleiter Rüdiger Maas sagt, es hat noch nie so viele unglückliche Kinder gegeben. Und was sind jetzt Gründe für das? Ja, das liegt bei den Eltern. Und der ausschlaggebende Punkt, sie gibt Überbehütung von diesen vielen Kindern. Also die werden überbehütet durch Helikoptereltern. Und jetzt habe ich mir einfach mal zuerst überlegt, jetzt einfach rein methodisch, wie stellst du eine Kausalität her von, das Kind hat irgendwie redet undeutlich, zu es wird überbehütet durch einen Helikopterpapi.
Ja, das sind
wirklich einfach hure Wunder, wie das
sind einfach Vermutungen, da werden zwei beobachtete Missstände werden miteinander verknüpft, ohne
das. Also, aber das ist doch so wie an einem Stammtisch. Das heißt irgendwie, hey, die Kinder heute können ja nicht mehr lesen und schreiben. Dann sagt irgendwie der Uli von nebenan, ja, das ist, wie sie immer mit dem SUV in die Schule gefahren werden. Wir haben noch einen Schulweg gehabt, weißt du?
Ja.
Also
ja,
das ist doch etwa so das Niveau.
Ja.
Und das nennt man nachher die Studie, Mann.
Ja, gut, ich weiss nicht, ob da mehr dahinter ist oder ob das wirklich einfach so ein Wild Guess ist von einem Studienleiter, wo bestimmte Beobachtungen macht. Aber
Manu, das ist doch eigentlich scheißegal. Ich finde, wenn du ein Studienleiter bist und du willst etwas begründen, dann zeigst du doch deine huren Taten, oder nicht?
Ja, ja.
Also weißt du, sorry jetzt, aber also, Also dann sagst du, schau mal, wir haben diese Frage gestellt und es gibt eine Korrelation mit dem, was wir dort herausgefunden haben und die läuft so und so. Aber du sagst doch nicht einfach, ja, so die Vermutung liegt nahe, dass das an... Also das ist einfach nicht seriös, aber Mann.
Was ich witzig finde jetzt an dieser Begründung, ist doch die Behauptung, dass die Defizite an einer Überbetreuung der Kinder liegen, wo man jetzt über Jahre hinweg immer eigentlich eine mangelnde Betreuung befürchtet hat von der neuen Generation. Man hat doch immer gesagt, ja, das traditionelle Familienbild löst sich auf, sie ist nicht mehr Mutter rund um die Uhr für Kind zuständig, sondern die werden irgendwie über Mittag geht sie Tagesstruktur und zur Abend übernimmt irgendeine angehörte Familienbabysitterin. Und weiss ich was, ich sehe die Eltern kaum mehr, beide gehen arbeiten und so. Man hat doch immer eher befürchtet, dass die Kinder zu wenig betreut werden. Und ich finde das noch witzig oder noch interessant, dass man jetzt Defizit an einer Überbetreuung anlastet.
Weißt du, es passiert doch irgendwie gerade immer auf beide Seiten. Also ich finde so, wenn jetzt irgendwie siehst, Kinder werden dick. So als Beispiel.
Ja.
Kinder sind übergewichtig. Dann sagen sie sofort die Leute, ja, das ist ganz klar, oder? Das ist, früher sind Kinder noch in einer Familie aufgewachsen und haben dort gute Rollenvorbilder gehabt, wie das man isst und wie viel man sich auf einen Teller tut, gell? Jetzt wachsen die Kinder ja, seit sie 3 Monate alt sind, eigentlich nur noch in Kitas auf, oder? Ja. Wo sie eine Mensa haben. Und
jetzt werden sie gemästet,
klar, oder? Das ist, ja. Dann nimmt man solche Gründe.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie hast, Kinder können sich nicht so ausdrücken, dass man sie versteht, dann sie werden überbehütet. Du kannst immer, eins von beiden Dingen funktioniert doch immer.
Aber jetzt
ich glaube einfach, das ist ein ganzer fucking Berufsstand, der sich nur damit finanziert, dass die uns die ganze Zeit irgendwie so Skandalisierungssachen herwerfen, wo uns irgendwie das Gefühl gibt, shit, unsere Zukunft ist bedroht.
Okay. Ich glaube, das hat etwas, aber ich würde jetzt gleich Gegenthesen noch antreten, beziehungsweise mich berufen auf Beobachtungen, die du selber auch schon gemacht hast. Es gibt doch wirklich bei Eltern, da fängt er manchmal einfach das Füdli anreden, wenn du hörst, wie Eltern, was sie für Vorstellungen haben, was sie das Gefühl haben, irgendwie ihrem Kind müssen wir überall den roten Teppich ausrollen und sie auf Händen ins Schulzimmer tragen und irgendwie sich beschweren. Wir haben ja schon mal über das geredet, beschweren, dass Kieselstein im Sandplatz zu scharfkantig sind. Weiss ich, what? Wo du denkst, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kinder nicht eine gesunde Entwicklung machen, wo Eltern haben, die ihnen derart sicherstellen wollen, dass ihr Leben auf Marshmallows stattfindet. Weißt
ja, also, Manu, ich gebe dir doch recht. Ich finde das auch mega unterhaltsam. Nur, wenn man jetzt ehrlich ist, bei so einem Eltern oben, egal ob jetzt im Kinski oder in der Schule, dann sind das doch immer so die 2, 3 durchgeknallten, wo du dort hast,
die
irgendwie mal einen geilen Job hatten, oder? Nachher ist das mit den Kindern gekommen, sie haben dann aufgehört, gegen Geld zu arbeiten. Sie arbeiten natürlich ganz viel. Aber sie arbeiten nicht mehr gegen Geld. Und jetzt passiert die kritische Phase, wo ihre Kinder plötzlich anfangen, selber Schuhe anzulegen. Sie können allein aufs WC. Sie können sogar allein essen, schon seit einer Zeit. Und sie merken es jetzt langsam, dass ihnen irgendwie die Aufgabe davor schwimmt, oder? Und weil das passiert, kommen sie selber in so eine totale Sinnfindungskrise und fangen an, Spielplätze bauen, planen Hasenställe, orientieren sich über vegane Ernährung im Znüni-Täschli, weißt du, und solche Sachen passieren doch dann. Aber das sind 2 bis 3 maximal in einer Klasse, finde ich. Die brauchen nachher einfach etwa 90% von der Redezeit, die es um den oben gibt.
Ja, das kann sein.
Wenn alle anderen denken, hey, hat irgendjemand ein Sixpack mitgebracht und können wir eins trinken zusammen? Oder
so. Ja, im besten Fall ist es wirklich eine Minderheit, die die anderen die Augen verdreht und wo einfach besonders laut sind. Du hast jetzt allerdings die so schön pathologisiert, dass man könnte sagen, das war jetzt ein Statement für den Berufsstand der Psychiater. Bei denen ist es nämlich auch so, wenn du Leute fragst, wenn du Umfragen machst unter Psychiater, dem Fall steht es mit der Volksgesundheit, mit der psychischen, sehr, sehr schlecht, oder?
Ja.
Dann müsste eigentlich jeder mindestens 3 Psychiater haben, die er regelmäßig aufsucht, um seine diversen Persönlichkeitsstörungen abhelfen.
schaffen.
Wobei, bei den Psychiatern ist es ja so, die sind ja so komplett überbeschäftigt. Die haben ja im Moment eher so die Strategie, dass sie sagen, ja, das stimmt schon, da haben wir viele Störungen, aber die müssen wegen dem nicht immer gerade eine Behandlung machen bei einem Spezialisten. Red doch mal wieder mit der Nachbarin irgendwie über die Liebeskummer, statt dass es pathologisierst.
Oder? Ja.
Gibt's ja schon auch. Nein, aber vielleicht nochmal schnell, jetzt ganz ernsthaft, was ich eben nachher so wichtig finde an unserem Volksschulmodell, ist ja, dass auch die Kinder von diesen durchgeknallten älteren Teil bekommen ja noch eine Normalität mit. Weil sie eben nicht irgendwie in so einem Homeschooling-Scheiß sind oder in einer Privatschule oder so, sondern die Kinder gehen ja dann auch mal zu jemand anderem heim spielen, wo sie irgendwie merken, ah krass, dort hat ja die Mami einen Job oder der Papi hat einen Job und ist gar nicht die ganze Zeit da. Yeah. Ah, und krass, die bauen eine Lego-Burg, ohne dass Mami und der Papi mitmachen, weißt du, und so. Und solche Sachen, glaube ich, einfach tragen so viel dazu bei, dass auch noch in diesen wirklich komischen Fällen nachher eigentlich gar nicht viel Schlimmes passiert.
Also muss man bei dieser Alarmbereitschaft im Blick auf Generation Alpha ein paar Abstrich machen? Darf man ein paar Abstrich machen?
Ja, ich glaube so, weißt du, man merkt, glaub, dass es dort prekär wird, wo Eltern fangen auf Hasenstelle bauen mit doppelten Böden.
Jetzt kommt das wieder mit dem Hasenstall. Jetzt kommt das wieder mit dem Hasenstall. Jetzt kommt dabei ist das ein Wochenende, wo unsere Kinder sich noch in 10 und 20 Jahren werden daran zurückerinnern und sagen,
dort haben Mami und Papi so laut gestritten und wir haben Angst gehabt.
Ach, bist du ein Arsch heute. Nein, da werden sie sagen, da haben sie sich aufgeopfert für die Häsli von uns. Jetzt hoffe ich nur, dass die genug lang leben. Wenn jetzt da einer bald ein Gipfeli macht, dann bin ich sehr enttäuscht.
Was machst du denn eigentlich? Holst du denn einfach ein Nächstes, ohne dass sie es merken?
Ich habe auf dem Heimweg gestern vom Konzert haben wir schon ein bisschen gewitzelt und gesagt, wenn ich jetzt heimkomme und der Mater ist da gewesen, und ich muss dort ein Blutbad aufräumen, dann habe ich einfach 8 Stunden Zeit, um ein schwarzes Häsli, ein silbriges Häsli und ein beiges besorgen, so, ungefähr in der gleichen Gewichtsklasse bis am nächsten Morgen. Hey,
aber das wäre jetzt im Fall der Plan für Helikoptereltern. Du verkaufst ihnen nur noch Haustier, weißt, wo du gleichzeitig irgendwo in der Ukraine
ein Duplikat
mitwachsen. So, dass irgendwie der Hund Bello, weißt, stirbt einfach nie. Der Hund Bello wird einfach so alle 6 Jahre ausgewechselt durch einen, der irgendwie 3 Jahre jünger ist, genetisch genau das Gleiche ist. Das ist einfach so geklonte Bellos. Und nachher, dann hast du irgendwann so, der Rudi wird 30, oder? Und freut sich, dass seit seinem ersten Lebensjahr ist einfach immer der Bello mit ihm. Ja. Und irgendwann dämmert ihm, dass das vielleicht gar nicht kann sein, Mann.
Ja, irgendwann merkt er, dass vielleicht die Gesichtszeichnung im Fell, dass sich die nicht alle 6 Jahre einfach wieder verändern. Das ist nicht...
Das ist auch nicht das neue Shampoo. Eben, das wäre so eine geile Idee. Ich glaube, du könntest hure Cash machen mit dem.
Ja, das wäre jetzt schon nicht schlecht.
Eben, dann machen wir als Theologen so eine Studie, wo wir irgendwie sagen, ja, also Kinder bis zum Alter von 17 sollten am besten nicht mit dem Tod und Verlust konfrontiert werden, weil sie noch gar nicht eine gedankliche Welt haben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und nachher machen wir einfach das, dass wir so Retortenhamster und Retortenspringmäuse, weißt du, und das ganze Zeug züchten wir einfach und verticken es.
Ja, also jetzt haben wir wenigstens eine Alternative. Das wäre absolut verheißungsvolle zweite Berufsrichtung, die man könnte anstreben.
Ewiges Leben für Bello.
Ich habe es halt einfach nicht so mit der Tierbetreuung und Tierpflege. Das ist nicht so mein
Ding. Nein, wir müssen ja die Dinge nur verticken.
Ah ja. Ach, komm, wir gehen arbeiten, Stefan.
Jo, ist gut. Hey, wir wünschen euch allen zusammen wunderbaren Einstieg in die Woche. Der Nebel wird sich jetzt dann gerade auflösen und es wird immer wie mehr Sonne kommen. Hoffentlich könnt ihr die Sonnenstrahlen noch ein bisschen geniessen draussen. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche bei Schall und Rauch. Und wenn ihr Lust habt, schon am Mittwoch, dann kommt nämlich eine ausgeglaubte Folge, gell, Manu?
Yes!
Weißt du noch, was das Thema ist dort? Wo sind wir jetzt?
Kreuzigung, oder?
Ja, Kreuzigung. Eben, kein Thema für Kinder, passet auf.
Ciao zusammen.